plaudern über KI, plaudern über den Kapitalismus und plaudern über das, was uns ausmacht, unsere Identität. Wir reden über Armut, über Klassenscham. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Und über all diese Themen zu plaudern ist auch gerade nicht so einfach, weil es manchmal auch bitter ist. Aber ich freue mich, dass Marlene van den Ecker da ist. Sie sagt, sie ist keine KI-Expertin, aber sie ist eine Expertin fürs Leben, nehme ich an. Hallo Marlene.
Guten Morgen, Carsten. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Ich habe dich angeschrieben, weil ich einen tollen Artikel gelesen habe im Jacobin-Magazin über KI. Gehirne bleiben relevant. Im Zeitalter künstlicher Intelligenz müssen wir nicht weniger lernen, sondern mehr. Ist ja eigentlich logisch. Wir müssen ja erstmal lernen, mit dem ganzen Scheiß umzugehen, mit diesem neuen Werkzeug, mit dem Ding. Und am besten doch vielleicht spielerisch, oder?
Ja, der Umgang mit KI ist das eine, was man lernen muss, aber das, was durch KI ersetzt werden soll, finde ich, oder das ist meine These in dem Artikel, muss eigentlich noch besser beherrscht werden als vorher, weil man sonst nicht bewerten kann, wie die Qualität dessen ist, was dabei rauskommt.
Das müssen wir nochmal erklären. Also das heißt, wir müssen verstehen, wie der ganze Kram funktioniert, die Algorithmen, wie die Dinger gefüttert worden sind, oder was meinst du damit?
Ich denke nicht, das würde ich nicht sagen, dass jeder nun verstehen muss, wie diese Dinger funktionieren, aber das, was uns intellektuell dabei abgenommen wird, es muss weiterhin Expertinnen und Experten dafür geben, die bewerten können, wie das Produkt ist, was dabei rauskommt. Also die Texte bewerten können, die Integrität der Texte, die Rechnungen bewerten können, die da rauskommen, die am Ende, wenn ein Code geschrieben wird von diesen Systemen, die sehen können, was da falsch gemacht worden ist. Also es muss weiterhin Leute geben, die das sehr, sehr gut verstehen, und das kann nicht abgenommen werden.
Das heißt, dieses Werkzeug ist besser, wenn ich mehr weiß. Wenn ich eigentlich mehr weiß als die Maschine, ist es ein Werkzeug. Also ich muss wissen, dass der Hammer aus Metall ist und der Griff aus Holz, und dass ich mit dem Schwung doch einiges bewirken kann. Ich muss das Werkzeug kennen.
Ja, auf alle Fälle. Also wenn man es als Werkzeug benutzen will, dann ist es natürlich noch besser, wenn man besonders viel Expertise hat.
Eigentlich logisch. Nee, du schreibst in dem Artikel, ebenso rasant sprachen sich Medienpolitik und Stammtisch, Halbwissen und Bullshit über ChatGPT oder sogenannte künstliche Intelligenz im Allgemeinen herum. Also erstens, was meinst du mit sogenannter künstlicher Intelligenz, und wo hast du Stammtisch, Halbwissen, Bullshit über ChatGPT? Das floriert überall.
Es ist natürlich frech, von sogenannter KI zu reden, aha, weil ich damit behaupte, dass ich künstliche Intelligenz nicht intelligent finde. Also das ist ja die Behauptung. Ich finde, das ist ein unglücklicher Begriff für das, was es ist, also die Systeme, die dahinter stehen, weil wenn man einen, ich nenne das emphatischen Begriff, also einen sehr nachdrücklichen Begriff von Intelligenz hat, dann haben die Dinger nichts mit Intelligenz zu tun. Die sind halt von intelligenten Leuten zusammengestellt worden und machen Dinge, die manchmal etwas simulieren, das eventuell intelligent sein könnte. Ja, und was ich mit Bullshit meine, es fängt damit an, dass seitdem es ChatGPT gibt, also dieses Ding, was einem Texte ausspuckt in allen möglichen Formen, dass Leute ChatGPT gleichsetzen mit KI. Und dass, wenn sie KI hören, nur noch an ChatGPT denken. Und das ist natürlich total falsch. Also es gibt schon seit vielen Jahrzehnten KI-Anwendungen in der Entwicklung und auch gerade in den letzten Jahren enorme Entwicklungen in diesem Technologiebereich, die überhaupt nichts mit ChatGPT zu tun haben und die eigentlich, sage ich mal, einen größeren gesellschaftlichen Nutzen versprechen als das, was ChatGPT macht. Und ich finde, dass man diese Gleichsetzung vermeiden soll. Und ich versuche da einfach ein bisschen den Mythos zu entlarven.
Das wollen wir jetzt mal entlarven. Also nur mal zum Verständnis, dieses Sprachmodell basiert ja auf Wahrscheinlichkeitsrechnung, auf Heuristik. Das heißt, das Programm vermutet, dass das jetzt kommen müsste und dann kommt das auch und es fühlt sich irgendwie intelligent an. Mhm. Dennoch sind die Ergebnisse ja beeindruckend zum Teil. Oder habe ich das nicht so korrekt erklärt?
Ja, zum Teil. Aber du hast es vorhin schon gesagt, je mehr Expertise jemand hat in der Benutzung dieser Werkzeuge, desto besser werden natürlich auch die Ergebnisse. Also das, was man da einspeist, das nennt man Prompt. Mhm. Das ist ja sicherlich schon bei vielen bekannt. Und wenn das besonders intelligent formuliert ist von dem Urheber, der das da reingeschrieben hat, kommen natürlich mitunter ganz gute Sachen dabei raus. Und man kann es vielleicht, also ChatGPT im Speziellen, wenn man das jetzt meint, als Grundlage für irgendwas anderes nutzen. Also man kann sich da einen Entwurf schreiben lassen vielleicht und dann selber noch etwas hinzufügen und selber das neu anordnen. Und es ist vielleicht besser als ein leeres Blatt manchmal. das zu nutzen. Aber an sich ist das, was da rauskommt, nicht intelligent.
Was ist es dann? Also man sagt ja generative künstliche Intelligenz, Generative AI. Warum denn Generative AI oder generative KI? Was ist der Unterschied?
Ich würde jetzt keinen Unterschied sehen. Also bei ChatGPT steht das GPT für, das ist so ein komischer Science-Fiction-Begriff, Generative Pre-Trained Transformer. Also es klingt irgendwie fast so ein bisschen
klingt cool, wie
Science-Fiction-Filme. Utopisch, Science-Fiction-mäßig, wie so ein Roboter oder diese Transformers, die man da kennt. Und generativ daran ist, dass es selber etwas erzeugen kann. Und pre-trained, deswegen heißt das, also das P in GPT bedeutet, dass es auf Basis vieler Daten vortrainiert wurde. Das bedeutet, dass ganz viele Daten da eingespeist wurden, damit diese Modelle Muster erkennen können. Und Transformer bedeutet, dass anhand der Muster, die es erkannt wird, trotzdem etwas transformiert werden kann, also etwas verändert werden kann, sodass etwas genuin Neues dabei herauskommt. Das ist die Bedeutung von GPT. Und ChatGPT ist eben eine Art von GPT und es ist auf Basis von sogenannten Machine Learning Systemen. Die sind wirklich bei jeder KI drin.
Das heißt, GPT ist praktisch das System und wenn ich jetzt, das Ding kann ja wunderbare Grafiken generieren, Bilder, also wenn man so Midjourney sieht und DALL-E oder Suno als Musikprogramm, also das geht ja auch in künstlerischen, kreativen Bereich. Du als Musikerin, du machst jetzt schon so, das ist ja, dennoch finde ich das ja beeindruckend, was da letztlich bei rauskommt. Da könnte man denken, das Ding lebt, es lebt, er es, sie lebt.
Ich würde nicht sagen, dass es lebt. Hm. Also so gar nicht.
Okay.
Und eigentlich bin ich ziemlich wütend, wenn ich sehe, wie viele Bilder und irgendwelche Videos und auch Musikstücke dabei herauskommen, weil ich würde ja meinen, dass uns Maschinen eher die lästige Arbeit abnehmen sollen und nicht die schönen künstlerischen Aufgaben. Also ich würde mir lieber mehr intelligente Künstlerinnen und Künstler wünschen als mehr künstliche Intelligenz.
Mhm. Aber kann man das nicht auch als Ding nehmen? Als Suno zum Beispiel macht, lässt sich was komponieren, dann spielt man selber. Also als kreativen Input kann ich dich nicht überzeugen davon. Du bist da wütend und sauer, weil das so eine Content-Schwemme ist und weil das Sachen wegdrückt, oder?
Die Content-Schwemme auf alle Fälle. Also man sieht ja jetzt schon, dass das Internet davon überflutet wird und jetzt auch ich als Wissenschaftlerin an der Uni, wenn ich jetzt Seminare unterrichte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keine Lust, irgendwelche Hausarbeiten von Studierenden zu lesen, die mit ChatGPT geschrieben wurden. Also das brauche ich ja nicht lesen, das ist für mich Zeitverschwendung. Hm. Braucht man das auch gar nicht machen. Und ich möchte keine Musik hören, die von Maschinen zusammengebaut wurde. Ich möchte das hören, was von Menschen gemacht wurde. Und ich würde gerne meine Freizeit dafür nutzen, kreativ zu sein und nicht mich mit Maschinen zu beschäftigen die ganze Zeit.
Du machst selbst Musik und hast ja auch dich ironisch mit dem Thema NFT, das sind diese Kunstdinger, auseinandergesetzt. Wir können ja mal ein Stück hören von deiner Band Anomic Bond. Mit deinem kleinen Bruder machst du zusammen Musik. Wie süß.
Der ist gar nicht mehr so klein. Der ist 10 Jahre jünger als ich und ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz jung. Aber genau, mit meinem Bruder zusammen habe ich eine Band, Anomic Bond. Und das hat das Studioprojekt angefangen, aber ich hoffe sehr, dass wir bald mal live spielen können.
Ja, das hoffe ich auch. Bevor wir zu deiner wissenschaftlichen Karriere kommen und dem, was du in Jena eigentlich machst, nochmal, du bist 90 geboren.
Ja.
Das heißt, dein kleiner Bruder ist 10 Jahre jünger.
2000 geboren.
Ganz kleiner, ne? Er wird immer der kleine Bruder bleiben,
wird
oder?
Wird immer der kleine Bruder bleiben. Mhm.
Und wie ist das dann? Ist er dann du bist ja eigentlich die Tech-Nerdin, ne? Und ist er auch so ein Typ?
Er ist noch ein größerer Tech-Nerd als ich, der ist Softwareentwickler.
Ah.
Und er programmiert auch unsere ganze Musik. Also wenn wir das dann produzieren, das ist alles am Computer und die ganzen Synthesizer, die Drums, die sind programmiert. Und er spielt aber auch Gitarre und Bass ganz fantastisch. Und also wir haben auch organische Instrumente, die wir einspielen.
Wie heißt dein kleiner Bruder?
André
und Marleen. Und du hast ja, also um mal von deinem Bruder wieder zu dir zu kommen, du hast mit elf Jahren, habe ich mir das falsch aufgeschrieben, deinen ersten Computer zusammengebaut.
Ja.
Das hat mich total beeindruckt. Also du bist ja im Karwinkel geboren, in Ortdorf aufgewachsen. Irgendwann musstest du dann in den Westen rüber, tut mir leid. Und dann hast du mit elf, weil deine Mutter kein Geld hatte, die dich großgezogen hat als alleinerziehende Mutter, hast du dir mit elf einen Computer zusammengebastelt. Hm. Wie denn das?
Ich wollte unbedingt einen Computer haben, weil es in der Schule damit anfing, in der Grundschule, dass irgendwie Leute mit Microsoft Word gearbeitet haben oder kleine Computerspiele gespielt haben oder so. Und ich wollte gerne auch einen Computer haben, aber meine Mutter hatte kein Geld, weil sie alleinerziehend war. Und als ich 11 war, war mein Bruder gerade 1 und meine Mutter war nur mit meinem Bruder beschäftigt. Und ich wollte unbedingt einen Computer haben. Und es gab jemanden in unserem Ort, das war damals in Ortruf, in der Nähe von Gotha, der so eine AG hatte in der Stadt und der hat Leuten geholfen, irgendwie sich Computer zusammenzubauen, ein bisschen mit Software was erklärt. Der hat Leuten irgendwie Windows draufgespielt. Total super übrigens, dass es das gab. Und ja, der hat mir geholfen, dass ich die Komponenten für meinen ersten Rechner zusammengestellt habe. Und der war natürlich total schlecht. Der hatte noch so ein Floppy-Laufwerk, so ein Floppy-Disk-Laufwerk und was ich dann machen konnte, war so ein bisschen mit Word rumspielen und irgendwie Minesweeper spielen oder so. Aber
immerhin, du hattest deinen eigenen Computer, das war Selbstermächtigung und du hast vor allen Dingen, ja. Das hat dich wahrscheinlich mehr geprägt, als dir damals klar war, oder? Dass du selbst das Ding zusammengebaut hast, ich habe es gepackt und habe das, ist cool, finde ich das.
Ja, also man sagt ja irgendwie mit Hölderlin, wo die Not wächst, wächst das Rettende auch. Und wir hatten einfach wirklich gar kein Geld. Also manche Monate lang hat es gerade so gereicht, dass wir die Miete zahlen konnten. Und dann habe ich irgendwie ein Jahr lang das Geld zusammengespart und dann dieses Ding gehabt. Und es ging ja dann auch weiter. Also dann auch, als ich irgendwann mal Internet hatte, musste ich mir immer alles selbst beibringen. Also immer, wenn eine Software nicht funktioniert hat, wenn ich was installieren musste, wenn ich im Internet irgendwas nicht verstanden habe, musste ich immer selber mich drum kümmern, dass es wieder repariert wird, dass es funktioniert. Und dabei lernt man natürlich. Also wenn man mit dem Computer umgehen will, dann muss man einfach machen und sich das selbst beibringen. Und je mehr man das selber macht und selber irgendwas vielleicht sogar programmiert, desto besser.
Und wenn es keinen Herr Erklärbär gibt oder auch keinen großen Bruder, der zu dem man dann geht, auch kannst du mir mal helfen, sondern du bist die große Schwester, du hast es dann, du bist die Checkerin und jetzt bist du Techie. Sagt man das so,
Techie? Das sagt man so, ja, Techie. Ja, also zum einen bin ich bis heute total technologiebegeistert und mich interessiert da ganz viel, aber ich erkenne in den letzten, sagen, 10 Jahren, 15 Jahren immer mehr Tendenzen zur Kapitalisierung im Internet und von verschiedenen, auch von Hardware. Also gibt es irgendwie Entwicklungen, die mir nicht gut gefallen und diesen Befreiungsgedanken, was das frühe Internet in den 90er Jahren noch hatte, sozusagen Wissen für alle und diese Idee der Free-Software-Bewegung damals, das geht irgendwie zunehmend flöten und ist total schade.
Ja, ist für mich verstörend, wenn eine junge Frau über die alten Zeiten redet, über die 90er. Ja, ja, die 90er, das war noch was, freies Internet und alles so cool und so. Aber es sind ja doch ein paar Jahrzehnte vergangen, ja. Und da hat sich einiges verändert. Also diesen gleichen Zugang, den es ja über die Universitäten entwickelt und so weiter. Also das freie, würdest du sagen, dass es das freie Internet so nicht mehr gibt?
Ja, das würde ich sagen, leider. Oh. Das gibt es nicht mehr. Also ich finde, am besten kann man das ablesen an dem Fall von Spotify. Gut, Spotify gibt es jetzt auch schon einige Jahre, aber das hatte ja mal angefangen als Napster, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, also eine freie Share-Plattform, wo User-to-User Dateien, also Musikdateien miteinander geteilt wurden, und es ist natürlich blöd für die Urheber und Urheberinnen, die Musik machen, weil da einfach for free Musik getauscht wurde, aber daraus wurde dann eine Geschäftsidee und die ist jetzt Spotify und wir alle nutzen das und es hat sicherlich auch Vorteile, aber daran kann man irgendwie gut so musterbildlich erkennen, was mit dem Internet passiert ist.
Und das ist natürlich für Musikerinnen und Musiker sehr schlecht bezahlt, also die Streams, die sind ja, das ist ja gigantisch.
Ich kann es mal erzählen, also bei uns ist es so, wir haben auf Spotify, würde ich sagen, aggregiert vielleicht unter 20.000 Klicks oder sowas bei unserer Band und wir haben jetzt über 3 Jahre hinweg von Spotify maximal um die 40 Euro verdient dafür.
Richtig fette Kohle, ja. Das ist also, ja. Wenn man das, wenn ihr das in CD-Verkauf oder Tonträgerverkauf gemacht hättet bei den Konzerten, kann man da sicher ausrechnen. Also das ist eigentlich Betrug, aber alle müssen da mitmachen, weil es so eine Killer-App ist oder...
Ja klar, also das nennt man in der Forschung zum digitalen Kapitalismus Netzwerkeffekte. Je mehr User irgendwo sind, desto mehr ist die Verbindlichkeit, das auch zu nutzen, und desto mehr Vorteile gibt es, weil es dann auch mehr andere gibt, die das auch nutzen, die einem was empfehlen können, weil dann die meisten Daten sind, in dem Fall die meiste Musik dort verfügbar. Vielleicht gibt es auch eine Legacy, also dass man dort hunderte Playlists hat und die will man nicht verlieren sozusagen.
Ah, Legacy ist die Bindung. Ich will mich von diesem Scheißprogramm eigentlich nicht trennen, weil bin es gewöhnt. Ja. Ich habe auch meine ganzen Kram da, meine Daten. Ich will so eine...
Geht mir auch so.
Wir sind ja bequem und so und wollen ja...
Ja, und ich bin da als User und aber auch als Musikerin und diese beiden Positionen sind unvereinbar. Also mit unserer Band ist es so, dass wir auf anderen Streamingdiensten deutlich mehr verdienen. Also obwohl es da weniger Klicks gibt, zum Beispiel YouTube Music oder auch Tidal und Apple Music, da haben wir viel weniger Klicks als bei Spotify, weil sie einfach mehr nutzen. Aber insgesamt kommt da viel mehr dabei rum. Und dann frage ich mich schon, sollte ich nicht auch als Userin eigentlich zu diesen anderen Plattformen wechseln? Aber ich mache es dann halt trotzdem nicht.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt haben wir über deine Musik geredet, über eure Musik. Dann wollen wir mal ein Stück hören. Und es ist blöd, Ironie anzukündigen, aber ihr setzt euch da irgendwie ein bisschen...
Das ist nicht ernst gemeint, das Lied.
Ich finde, das sollte man vorher nicht sagen, sondern einfach sagen, oh, wie schön und so. Jetzt hast du es schon gesagt, aber okay. Token of Love, das ist der hat mich ja schon sofort angesprochen. Token of Love. Ja, da geht es um NFT. Das muss man nochmal erklären für Menschen, die da vielleicht nicht so sich. NFT sind Kunst, digitale Kunst. Was ist das?
Ich freue mich auf das Jahr, wo man NFTs nicht mehr erklären muss, sondern es sich erledigt hat, dieses Phänomen. Ja. NFTs steht für Non-Fungible Tokens und das sind so Blockchain-basierte Pseudo-Eigentumstitel. Also das sind so Wertmarken, die man im Internet mit Kryptowährung erwerben kann, die suggerieren sollen, dass man Eigentum an etwas erwirbt. Und das sind im Wesentlichen digitale Kunstwerke. Aber tatsächlich wird überhaupt kein Eigentum übertragen.
Es kann alles Mögliche sein. Es müssen kein Kunstwerk sein. NFT ist nur die Token. Also ist praktisch die Bezahlform oder die Eigentumsform. Also ich gebe dir jetzt...
Es ist keine Eigentumsform.
Ich mache jetzt hier mal einen Schneeball, einen virtuellen Schneeball. Ja. Der ist aus stickiger Studioluft, den reiche ich dir jetzt rüber und danke für den Schneeball.
Ja, den kannst du als NFT verkaufen.
Und dann gibst du mir Kohle und dann hast du da diesen virtuellen Schneeball für dein Gefühl.
Für mein Gefühl, aber das ist hauptsächlich als Spekulationsobjekt gedacht. Und das fing an, weil viele digitale Künstlerinnen und Künstler gerne eine neue Vergütungsmethode hätten, abseits gängiger Kunstmärkte. Also eigentlich ist es
eine schöne Idee, oder?
Eigentlich eine schöne Idee, weil also gerade irgendwie so Digital Artists, die irgendwelche digitalen Bilder zusammenstellen, die investieren ja super viel Zeit und auch Geld in die Software, um das alles zu machen und werden oft nicht vergütet. Die Bilder werden einfach kopiert, weil es eben Kopierlogik gibt mit dem Computer und die hätten schon gerne Einnahmen und NFTs haben angefangen als Möglichkeit für diese Leute eigentlich ein bisschen Einnahmen zu generieren, aber es hat sich halt leider sehr in was Negatives verkehrt.
Kann man das vergleichen mit Bitcoin? Da ist ja auch die Blockchain-Methode ist eigentlich jenseits von Wertschöpfung, von Bankenmonopol. Es ist ja so ein Ding, Banken können Geld schöpfen, weil sie staatlich da die Genehmigung haben. Warum dürfen die es? Und Blockchain war ja eigentlich, oder diese Bitcoin ja eigentlich auch eine coole Sache, die fast so ein bisschen anarchomäßig sagen, wir machen unsere eigene Währung. Ist auch jetzt, könnte man auch sagen, auch ins Gegenteil verkehrt?
Ja, also es ist natürlich analog zur Bitcoin-Technologie. Und leider ist es halt eine anarchokapitalistische Sache. Also auch bei Bitcoin, da geht es eben um Spekulation, darum Geld zu machen mit Vermögenswerten. Und im Falle von NFTs sind das Pseudo-Vermögenswerte, weil eigentlich nichts dahinter ist. Aber es verbraucht Unmengen an Energie.
NFT ist praktisch... Pseudokunst, das ist irgendwas, verkauft man da Gefühle, das ist ja alles.
Ja, und es hat sich auch vertrieben als Pyramidenschema, also das, zumindest ist das die Behauptung der Leute, die das analytisch betrachten. Also, dass man Leute davon überzeugt, wenn du da rein investierst, dann wird das alles noch mehr wert und das hält sich nur so lange aufrecht, wie Leute dran glauben und darum geht es auch in dem Lied.
Das war die längste Ankündigung eines Musikstückes, was mir je untergekommen ist und das ist aber wunderbar. Anomic Bond, die Band von Marlene van den Ecker, die an der Universität Jena arbeitet. Was sie da macht, werden wir gleich erfahren. Dann machen wir nochmal eine riesen Ankündigung und jetzt hören wir das Stück Token of Love von Anomic Bond, Marlene van den Ecker.
Heart, too bad it's worth nothing once we're
somebody want me? Took so much time for a hopeless game. Put in the work till you broke the chain. I thought I belonged here. But I dragged behind you right from the start. Doesn't seem fair to me. Took so much care, nothing went as planned. Always put you first, but this needs to end. Is this what you mean by free?
Anomic Bond. Gibt es sowas wie ironische Musik? Gibt es sowas wie ironische Klamotten? Oder ist es nicht doch die Sehnsucht danach? Das war jetzt ja ein ironisch gemeintes Stück, wie es Marleen van den Ecker sagt, ein ironisches Stück zum Thema NFT. Doch, wenn ich dann aber so ein bisschen mitwippe und denke, ach, wie schön, so, das steckt doch in mir auch drin. Also es kam ja aus dir raus, dieses Stück. Mhm. Also es ist auch ein Teil von dir ist auch Blümchen, oder?
Ein Teil von mir ist Blümchen, ja. Ich bin aber auch mit Blümchen aufgewachsen, als kleines Mädchen. Und es war schon lange, seitdem ich angefangen habe, Lieder zu komponieren, mein Wunsch, dass ich irgendwann einen blümchenartigen Sommerhit mache.
Das hast du gepackt. Da ging es jetzt um NFT. Wir haben es ja gerade erklärt, dass es diese Pseudo-Kunst ist, die mit Tokens, ja. Also da mit Blockchain-Technologie, ja. Also Bullshit-Zeug. Und du hast gerade einen Artikel für das Neue Deutschland, für das ND hast du jetzt geschrieben. Und da ist dir das in der Phase, wo du prokrastiniert hast, dann ist dir das eingefallen oder was?
Ja, genau. Also ich war gerade dabei, diesen Artikel zu formulieren, natürlich schon wieder viel zu spät dran. Hm. Und ich hatte unheimlich viele Ideen, aber das aufs Papier zu bringen, ist das andere. Und wenn ich nicht weiterkomme mit dem Schreiben für Wissenschaftliches, dann setze ich mich eigentlich ans Klavier und schreibe irgendwelche Lyrics oder so oder komponiere irgendwas. Und dieses Lied ist mir genau an dem Tag irgendwie auf den Schoß geputzelt, als ich gerade diesen Artikel über NFTs geschrieben habe. Und es waren so viele Ideen, so Titel für meinen möglichen Artikel, die ich im Kopf hatte, wie man es zusammenfassen könnte, die ich dann als Phrasen aufgegriffen habe in meinen Lyrics.
Ja. Was ich nicht zusammenkriege, du hast Klavier, wahrscheinlich den offensichtlich auch Klavierunterricht gehabt. Du hast
Nee. kein Geld für Klavierunterricht.
Es gibt's doch gar nicht. Aber das ist doch, aber Marleen van den Ecker, das ist doch, klingt doch irgendwie adlig. Und dann, du bist in Krawinkel aufgewachsen, alleinerziehend, ihr hattet kein Geld. Woher kommt denn dieser scheinbar adlige Name?
Ist nur ein scheinbar adliger Name, ist kein adliger Name, ist einfach ein holländischer Name und bedeutet vom Acker. Also ich bin höchstens Bauernadel.
Bauernadel, auch ja. Aber immerhin Adel. Also das heißt, du hast holländische Wurzeln. Hast du genau. Das verfolgt, wo das hinführte und wie das dazu gekommen ist, dass du jetzt Marleen van den Ecker heißt?
Ach, ich weiß gar nicht, ob das so spannend ist, aber mein Opa mütterlicherseits hat holländische Vorfahren. Also sein Vater war Holländer aus Venlo, es ist in der Nähe der deutschen Grenze, bei Duisburg in der Nähe. Und der ist irgendwie um die Jahrhundertwende nach Duisburg gegangen für die Arbeit. Und dann im Ersten Weltkrieg musste er auf den Truppenübungsplatz in Ortruf, um dort zu dienen. Und da hat er dann wohl die Mutter meines Opas kennengelernt. Oh, und so sind die dann in Thüringen gelandet, die Holländer.
Ja, das wäre ein Titel, ein Song, Krieg und Liebe wäre doch ein guter Songtitel. Müssen wir noch einen Musikstil machen.
Muss ich an Tolstoi denken.
Ja. Krieg und Liebe. Ja. Aber die Liebe hat ja schicksalsentscheidende Wirkung und der Krieg am Ende auch. Diese Brüche und all das, was Menschen irgendwo hintreibt und jetzt bist du jetzt hier. Du hast gesagt, dass du in Armut aufgewachsen bist, auch vom Bildungsstand und jetzt hast du es, du bist bald Frau Doktor, also du dürftest eigentlich gar nicht hier sein, weil du deine Dissertation schreibst, aber du lässt eigentlich dich ablenken durch irgendwelche sinnlosen Radiointerviews und kommst da aus Jena und dein Dissertationsprojekt ist Verwertung, Bewertung und Rechtfertigung, eine Soziologie des geistigen Eigentums. Da sind wir doch, also eigentlich arbeitest du jetzt. Könnte man sagen, das ist auch unser Thema gerade, oder?
Eigentlich sollte ich gerade am Computer sitzen und meine Doktorarbeit schreiben, aber auch das gerade zählt zu meiner Arbeit, weil ich mich ja trotzdem intellektuell mit meinem Thema beschäftige, also mit dem digitalen Kapitalismus. Ja.
Gibt es sowas wie geistiges Eigentum? In Amerika gibt es ja so einen komischen Eigentumsbegriff, Copyright.
Ja, das entspricht dem deutschen Urheberrecht.
Ja, und ist das, kann man geistiges Eigentum tatsächlich schützen? Weil ich meine, ich sehe ein Kunstwerk, sehe irgendwas, mache dann was draus. Das ist doch in der Welt. Ist das schützbar?
Es ist so lange schützbar, wie es rechtliche Titel gibt, die manifestieren, dass man es schützen kann. Also es gibt alle möglichen Formen geistigen Eigentums, die im deutschen Recht, im bürgerlichen Recht manifestiert sind. Das ist das Urheberrecht, das bekannteste, was auch für die meisten Dinge im Internet greift. Das ist aber auch Patente für Technologien. Also zum Beispiel, wie eine Maschine funktioniert, darauf kann man Patente anmelden. Aber also das sind die beiden wichtigsten Formen. Es gibt noch Markenrecht, Leistungsschutzrecht für Journalistinnen und Journalisten. Also es gibt verschiedene Ausformungen geistigen Eigentums. Und solange wie es diese Rechte gibt, gibt es geistiges Eigentum. Aber es ist eine Fiktion insofern, als man Recht sich ausdenken muss, damit es das gibt. Also es gibt das ja, man kann ja nicht sagen, es gibt geistiges Eigentum in der Welt. Es ist eigentlich.
Es ist nur geschützt durch rechtliche.
Ja, genau.
Also das hat ja, ist das eigentlich auch fortschrittsfeindlich, wenn da, also jemand denkt sich eine Maschine aus was ganz Einfaches, so, das ist einfach cool, und dann darauf melde ich jetzt ein Patent an und das dürfen dann die anderen nicht benutzen oder sie müssen mir Kohle geben. Und am Ende erfindet was Ähnliches auf einem anderen Teil der Welt. Ist das nicht fortschritts- und entwicklungsfeindlich?
Ich würde sagen, ja. Ich bin für eine sehr öffentliche, liberale Nutzung von geistigen Eigentumsartefakten in aller möglichen Ausformung. Aber es gibt viele, und gerade diese Unternehmen, die Patente anmelden, die behaupten, nee, die Patente sind Incentive, also Anreize dafür, dass mehr entwickelt wird. Und es würde gar nicht entwickelt werden, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, das zu schützen.
Ach, der Verwertbarkeit. Das heißt, wenn kein Geld zu verdienen ist, würde sich nichts entwickeln. Das würde ja heißen, dass Menschen nur kreativ sind, nur arbeiten, nur Kinder großziehen, nur Häuser bauen, wenn es ein Wirtschaft, also wenn es
das wenn ist, es sich auszahlt.
Wenn es sich auszahlt. Das ist ja ganz schön böse.
Ja, aber das ist die Begründung, die im Recht ist, und das ist im amerikanischen Recht und das ist auch die Begründung, die es im deutschen Recht gibt für Patente.
Ja. Eigentlich zynisch, weil das ja unterstellt, dass Menschen nur oder homo economicus, also dass wir nur machen, um Vorteil zu haben.
Ja, und es gibt tatsächlich empirische Forschung von SozialwissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen, ist es wirklich so, dass Kreative und aber auch Entwickler nur dann etwas kreieren, wenn es diese ökonomischen Anreize dafür gibt. Und es stimmt nicht. Also es gibt andere soziale Faktoren, die eigentlich wichtiger sind, sowas wie Anerkennung für das, was man da gemacht hat, die das Ökonomische weit übersteigen. Aber es ist natürlich so, dass es Leute gibt, die davon leben müssen, was sie da für Einnahmen haben, und dann sind sie vielleicht darauf angewiesen, dass sie von Verwertungsgesellschaften Geld überwiesen bekommen. Und es wäre ihnen vielleicht lieber, das nicht zu kriegen, prinzipiell. Aber es sind vielleicht ökonomisch darauf angewiesen. Und das ist die Schwierigkeit, das ist die Krux.
Die Krux, das, wir haben die entfremdete Lohnarbeit und wir haben Leute, die irgendwas machen, wo sie gar keinen Sinn drin sehen. Wenn sie Sinn drin sehen würden und eine Erfüllung, eine Anerkennung, wenn sie es sehen würden, wenn eine Identifikation wäre, da wäre, wäre es einfacher. Aber die Unzufriedenheit, der Frust, diese Reaktanz, was Menschen so in sich haben und aufbegehren, kann es vielleicht auch daher rühren, dass der Sinn von dem, was ich mache, irgendwie nicht mehr da ist, weil ich so entfremdet in irgendwelchen Hamsterrädern oder was für Dingern auch immer drin bin?
Sicherlich geht oft der Sinn flöten, wenn man denkt, es geht nur um den ökonomischen Anreiz. Also ich möchte keine Lieder schreiben, nur deswegen, weil ich gerne die verkaufen will.
Ja. Und also das ist ja so absurd. Letztens habe ich ein Spiel gesehen, also Memory. Mhm. Ne? Also Ravensburger hat das in englischen Begriff Memory geschützt. Mhm. Und ich sage, hä? Mhm. Und dann können andere, die müssen das dann Memo nennen und so. Das ist dann
man
so.
Nennt es dann trotzdem Memory.
Ja, aber auf den Verpackungen darf dann nicht Memory stehen. Ja. Ist das, also ich kann einfach Begriffe schützen.
Marken.
Mhm. Die, also ganz normale Alltagsbegriffe kann ich einfach schützen.
Ja, also es gibt da Schwellen. Ich bin keine Juristin. Also ich kann das nicht festlegen, ab wann sozusagen die Schöpfungshöhe erreicht ist, dass man das anmelden darf. Es gibt da auch Auflagen für. Aber ich meine, es gibt ja auch Gesetze, die verbieten, dass Hafermilch Hafermilch heißt. Und es muss irgendwie Haferdrink genannt werden. Und sonst ist es ja auch fragwürdig, wie sinnvoll das ist.
Nochmal zu deiner beruflichen Tätigkeit. Dass ich mir vorstellen kann, was du da tust. Also nebenbei also eine kleine Doktorarbeit schreiben. Ne? Bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin im Teilprojekt Geistiges Eigentum, soziale Einbettung und funktionale Äquivalente. Was ist das bitte?
Meinst du jetzt funktionale Äquivalente?
Ja.
Also wir sind ja Soziologinnen und Soziologen in unserem Forschungsprojekt und wir beschäftigen uns mit geistigem Eigentum. Ich bin an so einem riesen Sonderforschungsbereich, der drittmittelfinanziert ist, zum Thema Eigentum. Und es gibt da ganz viele Teilprojekte, die sich mit unterschiedlichen Facetten des Eigentums auseinandersetzen. Zum Beispiel, wem gehört der Wind bei Windenergie oder wem gehören die Eizellen bei reproduktiver Ökonomie und so. Also wirklich sehr, sehr spannenden Forschungsthemen. Und in meinem Teilprojekt mit Tilman Reitz und Sebastian Simignani, meinen beiden Kollegen, beforschen wir eben den digitalen Kapitalismus und speziell geistige Eigentumsfragen. Und uns als Soziologen interessiert, wie das sozial eingebettet ist. Deswegen nennt sich das Sozialeinbettung. Also welche sozialen Funktionen geistiges Eigentum hat, aber auch durch welche, sag ich mal, Ideologien, die Fiktion des geistigen Eigentums aufrechterhalten werden? Oder gibt es vielleicht etwas Subversives, was das Ganze in Frage stellt? Oder auch Praktiken, die das Ganze in Frage stellen? Und mit funktionalen Äquivalenten meinen wir, dass es im Internet verschiedene Formen gibt, die geistige Eigentumsformen, die denn ähneln, aber kein geistiges Eigentum sind, aber die ähnliche Funktionen erfüllen. Zum Beispiel bei den großen Plattformen, bei den großen Big-Tech-Plattformen wie Google und Meta und Facebook und so, ist es so, dass die oft damit arbeiten, dass ihre Inhalte frei verfügbar sind, dass sie für alle nutzbar sind, ohne dass man da scheinbar frei nutzbar, dass alle User darauf zugreifen können. Und mit dieser Offenheit, behaupten wir, kreieren sie aber gerade diese Netzwerkeffekte, diese Login-Effekte nennt man das, also die einen umschließen als User, die einen eingrenzen in der Nutzung. Also mit dieser Offenheit führen die dazu, dass man darauf dann angewiesen ist, auf diese Dienste. Und diese Form zum Beispiel von Offenheit würden wir funktional äquivalent nennen, weil sie auch zur Wertschöpfung dienen, weil sie auch dazu dienen, dass damit Verwertbarkeit hergestellt wird.
Dass ich mir vorstellen kann, ist wie ein Drogendealer, der erstmal ankommt und sagt, hier, dieses weiße Pulver, das macht dich total leistungsfähig. Probier mal für umsonst ein bisschen was. Du kannst deine Doktorarbeit, wenn du das dir, das musst du so ein bisschen in die Nase, du schreibst die Arbeit runter, nimm mal so ein Tütchen, dann kriegst du noch ein zweites Tütchen.
Genau.
Und irgendwann kommt Marlene und sagt, hey, kann ich noch ein drittes haben? Kostet.
Ja.
Aber im fünften.
Ja. Ja, und seien die Kosten, die dabei entstehen, dass es besonders aufwendig ist, den Dienst zu wechseln. Also, dass man sehr gebunden ist an die Technologie und dass es schwierig ist, das alles wieder neu zu übertragen, dass man dann von vorne anfangen muss. Und das ist natürlich im User-Bereich das eine, aber der viel lukrativere Bereich ist natürlich der Business-to-Business-Bereich. Und das ist auch, was wir beforschen. Also wie Unternehmen, Big-Tech-Unternehmen, aber auch kleinere Software-Unternehmen davon profitieren, dass andere Unternehmen auf sie angewiesen sind mit ihren Diensten.
Das ist ja dem Microsoft eigentlich die super Erfolgsgeschichte des bösen Kapitalismus, dass sie es geschafft haben, mit einem schlechten Produkt Leute zu binden. Also was ich schon an Flüchen mir anhören musste und selber auch schon verzweifelt bin, wegen Windows-Installationen und diesem ganzen Scheiß, wir sind irgendwann hier im Radio auf freie Software umgestiegen, mit einer großen Verweigerungshaltung. Mhm. Dann aber.
Genau, die Verweigerungshaltung.
Das geht doch nicht, dieser ganze freie Software-Scheiß, was nichts kostet, ist nichts wert und so. Jetzt hat das geklappt, aber das war ein schmerzhafter Transformationsprozess, aber diese Weigerungshaltung, ich kenne das ist enorm, oder? Also das heißt, du kommst Trägheit. Dann von dem weißen Pulver nicht mehr weg.
Ja. Ja, es ist die Trägheit, aber es gibt natürlich immer ein paar Pioniere oder auch Leute, die ein bisschen schräg sind, vielleicht so wie ich, die gerne freie Software benutzen, und ich wünschte, ich könnte selber daran mitentwickeln, also an Open-Source-Software sozusagen. Aber es ist eben seit vielen Jahren so, dass auch lukrative Unternehmen mit Open-Source-Software arbeiten. Und das ist natürlich eigentlich kontraintuitiv, weil man denkt, Open-Source, freie Software, könnten ja alle kopieren, könnten ja alle damit arbeiten. Warum nutzen das Unternehmen, um damit Geld zu machen? Und wie machen sie damit
Apple,
Geld?
Oder? Also Apple, die ganze Mac OS ist ja aufgebaut auf Linux, oder?
Ist aufgebaut auf Linux, genau. Aber Mac OS ist natürlich nicht kostenlos.
Ja, ich meine, da wurde eine von Universitäten durch die Gemeinschaft oder Gemeinschaft finanzierte geistiges Eigentum erzeugt, wie Linux, Unix, was und dann kam Apple und so, auch schönes Ding, das schließen wir mal und basteln was Schönes draus. Eigentlich schräg, also Elon Musk ja auch, der hat ja auch im Grunde ein Unternehmen gekauft, was von amerikanischen öffentlichen Geldern finanziert wurde. Da wird also praktisch öffentliches Geld in hochprofitable Dinge umtransformiert. Schräg, oder?
Das ist einer der Schwerpunkte unserer Forschung. Inwiefern öffentliche Gelder, öffentliche Finanzierung dann umgenutzt wird zu etwas Privaten. Und das ist im Patentbereich so, bei Pharmaindustrien, da gibt es einfach Forschungsprojekte, die dann plötzlich ein Start-up sind. Also wir wissen ja noch hier bei dem Impfstoff aus Mainz.
BioNTech,
genau, da war es auch so, dass es eigentlich ein öffentliches Forschungsprojekt war von der Uni Mainz, von der Universitätsmedizin in Mainz, und daraus wurde ein lukratives Unternehmen, was jetzt gut für die Region ist. Also ich wohne ja meistens in Kaiserslautern und ich kriege davon mit, dass also Mainz total glücklich ist darüber, dass das Unternehmen da so viel Kohle mitgemacht hat. Aber das ist ein Phänomen, was also in der Pharmaindustrie mit Patenten total gang und gäbe ist weltweit. Also das öffentlich finanzierte Forschung dann ausgenutzt wird, um dann Profite zu machen mit Pharmaprodukten. Und das ist in der Softwareindustrie auch so. Und es ist auch total interessant, wenn man sich anguckt an den technischen Universitäten in Deutschland, aber auch weltweit. Alle Forschungsprojekte irgendwie zu KI, wer da auf diesen Konferenzen mit rumrennt. Also es ist natürlich Microsoft und Google und Amazon auch wegen ihrer...
Ach, Amazon auch?
Ja, ja.
Damit ich besser weiß, was ich zu kaufen habe.
Nee, also Amazon hat ja die größte Dienstleistungssoftware der Welt mit Amazon Web Services, AWS. Und damit machen die unheimlich viel Geld. Also das andere, was Amazon macht, ist ja wenig lukrativ. Aber das, was sie an Unternehmen, an Software verkaufen.
Ach, das Pakete bestellen ist nur so ein Nebending. Und AWS, erklär mal genau, was das ist.
Amazon Web Services ist der lukrativste Softwaredienst von Amazon. Das ist ein Cloud-Service. Also eine Speicherwolke, wo Unternehmen hauptsächlich auf Serverkapazität, aber auch auf Softwarekomponenten zugreifen können, die sie dann für ihre eigenen Unternehmen benutzen. Also so wie viele Leute SAP kennen schon als Softwaredienstleister, ist AWS das allergrößte und sie hat die meisten ausdifferenziertesten Services.
Diese private Macht, die ja durch Geld, durch Milliarden, würdest du sagen, dass die gefährlich ist? Das ist ja mit diesem blutigen Geld, sage ich mal, wird dann Charity betrieben. Es gibt Einfluss auf Regierungshandeln möglicherweise. Also darf es wirklich so sein, dass so viel Geld und so viel Macht gebündelt ist und das noch finanziert mit öffentlichen Mitteln?
Na, ist eine rhetorische Frage, ne? Also, natürlich darf es nicht sein. Und gerade aus diesem Eigentumsgedanken, den wir auch im Forschungsprozess Forschungsprojekt haben oder am Sonderforschungsbereich generell, geht es ja gerade darum, wie sind die Eigentumsverhältnisse. Und was mir so auffällt an den Technologietrends der letzten Jahre ist, dass es so eine, ich würde sagen, eine Entmaterialisierung gibt, die sich im Marketing niederschlägt. Also wenn man von Cloud spricht, also Speicherwolke und AI, das sind alles so entmaterialisierte Utopie-Traumbegriffe, so als würde das alles im freien Raum irgendwie rumschweben und das hätte das gar kein Material, was dahinter steckt. Und damit verschleiert man natürlich total schön, was dahinter für Ressourcen stecken, was da für menschliche Arbeit dahinter steckt. Also es muss ja irgendwie diese ganzen Softwarekomponenten, die ich mir damit 11 zusammengebaut habe, auch die wurden ja von irgendwelchen Leuten zusammengebaut, prekär meistens. Und dann gibt es Ressourcen, die dafür abgebaut werden mussten, seltene Erden und so weiter. Die werden prekär geschürft, manchmal von Kinderarbeit. Und diese ganzen Modebegriffe, also wie ich gesagt habe, Cloud, AI und so, die verschleiern, dass dahinter also unheimlich viel Material, Energie und menschliche Arbeit steckt. Und das muss man aber eben immer wieder aufgreifen als Frage.
Die Frage des Kolonialismus und wie wir profitieren, das ist die eine Sache. Und jetzt nochmal zu dem digitalen Kapitalismus. Was ist denn der Unterschied zwischen dem klassischen Kapitalismus und dem digitalen Kapitalismus? Was meint digitaler Kapitalismus? Ich stelle mir dann diese ganzen Börsen, virtuellen Geldtransfers vor, wo gar nicht mehr klassischer Mehrwert geschaffen wird, à la Marx und also ist das digitaler Kapitalismus oder geht es dann noch einen Schritt weiter?
Das ist eine Streitfrage, also auch unter allen Forscherinnen und Forschern, die sich mit dem digitalen Kapitalismus, mit dem sogenannten auseinandersetzen, wird gestritten, ist der digitale Kapitalismus anders als der normale Kapitalismus oder ist es nur eine Fortsetzung oder ist es eine Fortsetzung mit anderen Mitteln? Und ich glaube, ich bin nicht in der Lage, das abschließend zu beantworten, aber es gibt seit vielen Jahren eine Debatte darum, dass der digitale Kapitalismus dazu führt, dass es sowas wie einen Neofeudalismus gibt. Also die Behauptung, dass wir wieder in feudale Verhältnisse rutschen dadurch, dass die Ungleichheit zwischen jetzt den Big-Tech-Milliardären und den normalen Leuten, in dem Fall User, immer weiter anwächst. Und diese massive, grassierende Ungleichheit und diese Vermögensunterschiede, die weit über die normale kapitalistische Wertschöpfung hinausgehen und Ausbeutung hinausgehen, da ist die Behauptung, das sind wieder feudale Verhältnisse. Also das ist die eine wissenschaftliche Debatte, die es dazu einschlägig gibt. Und was ist digitaler Kapitalismus? Erstmal nur, dass digitale Medien involviert sind in die Wertschöpfung. Also so könnte man es vielleicht kurz zusammenfassen.
Das triggert mich total, Neofeudalismus, weil ich denke, aha, was macht das mit Menschen? Die können ihr Gefühl, denn das kann ich irgendwie nachvollziehen, warum die so frustriert sind. Du kannst zehnmal argumentieren, pass auf, wählt keine Nazis, euch geht's doch besser als vor 30 Jahren. Und all diese ganzen Argumente, dann hast du so einen Frust und so eine, weiß ich nicht, was das ist, dass die Leute spüren, dass sie in diesem Neofeudalismus leben, oder sollte man das eher strukturell sehen und nicht so soziologisch?
Ich hoffe, dass soziologisch bedeutet, dass es strukturell ist.
Ja, okay.
Zumindest die Art von Soziologie, die ich mache, die betrachtet Strukturen. Also es ist eine marxistisch inspirierte Soziologie, basierend auf den politökonomischen Erwägungen von Karl Marx und vielen anderen. Und mir ist eben auch der Aspekt der Ideologiekritik im Sinne der Frankfurter Schule, kritische Theorie, wichtig. Und da geht es immer um Strukturen und Materialität und nicht um irgendwelche Gefühle oder so. Und deswegen komme ich halt immer wieder zurück zu der Frage, welche Maschinen gibt es? Gibt es dadurch Produktivkraftvorsprünge? Wem gehören die Maschinen? Wem gehören die Daten? Und diese ganzen politökonomischen Fragen sind für mich zentral.
Das heißt, der stumme Zwang der Verhältnisse, der ökonomischen, der ja auch die diese Maschinen besitzen, ja auch im Griff hat, die müssen Mehrwert schaffen, also alle sind in so einem stummen Zwang der Verhältnisse, auch der Macht. Also jetzt nur auf die bösen Kapitalisten zu schimpfen, sondern auf die fette Zigarre und Hut auf hat und so, ist schwierig. Dennoch muss es ja eine Eigentumsdiskussion geben und eine Frage, lässt sich dieses System transformieren?
Das Problem ist, dass man all diese Probleme, die damit einhergehen und auch die Ungleichheit, also auch die ökonomische Ungleichheit, die damit einhergeht, dass man das nur weltweit angehen kann, weil das transnationale Konzerne sind.
Ich habe es befürchtet.
Und Wenn man was global angehen muss, dann muss das in allen diesen Rechtsordnungen, in allen diesen Nationalstaaten durchgesetzt werden. Und das erkennt man ja schon beim KI-Thema, dass man sich da überhaupt nicht einig wird, dass in den USA das eine gemacht wird und dann beschließt man in der EU das andere. Und das, was in der EU beschlossen wird, ist mitunter gar nicht so schlecht aus einer linken Perspektive. Aber dann sagen eben die transnationalen Konzerne, die Big Tech, ja, es ist schlecht, dann ziehen wir uns mit dem und dem Service dann eben zurück. Das nennt man Brüssel-Effekt.
Das heißt also, wir können in Deutschland nicht den humanen Kapitalismus machen. Ich habe eine Idee, wir nennen das soziale Marktwirtschaft. Mhm. Das klingt doch gut, oder? Deine These ist, das lässt sich nationalstaatlich nicht regeln. Also das sind das Erbe von Kolonialismus und weltweit agierenden Kapitalismus.
Heißt aber nicht, dass man national nichts machen kann.
Ja. Ja. Vielleicht sogar muss, oder?
Muss, ja, unbedingt. Also das Leichteste für mich, und ich bin zum Beispiel auch in einem Forschungsnetzwerk aktiv, was ich in der Gründungsphase mit betreut habe, das heißt kritische Kommunikationswissenschaften. Da gibt es eigentlich eine Utopie von einem öffentlich-rechtlichen Internet. Mhm. Und eigentlich so Services wie so Amazon, wo man irgendwie zum Beispiel gebrauchte Bücher findet, die es sonst nirgends mal auf der Welt zu finden gibt. Das ist ja eigentlich was Tolles als Technologie und das ist eine Möglichkeit, wirklich einen Marktplatz zu schaffen, wo man wirklich das findet, was man sucht und so weiter. Und wenn man sich das aneignen würde, die Technologie dahinter, die Produktionsmittel dahinter, dann hätte man wirklich was irgendwie gemeinnützig einen Wert hätte. Aber es ist natürlich nicht so einfach zu sagen, wir enteignen die Big Tech und das wird alles öffentlich. Das wäre meine Utopie. Aber,
ja. Aber man kann ja mit Regulierung schon mal anfangen. Ist ja auch Digital Service Act.
Genau.
Das ist ein Ding, wo man sagen kann, erstmal nicht so schlecht. Das heißt, am Ende ist wichtig, also es fängt ja mit freier Software an und hört eben mit solchen Dingen auf, die du sagst, dass wir dennoch uns entgegenstellen und Gemeinschaft organisieren und sagen, okay, es ist eben nicht egal. Mhm. Also wir können uns ja ausliefern und sagen, die Großen, die können wir eh nicht besiegen, aber im Kleinen sollte schon noch was gehen.
Ja, ich denke schon, dass was geht. Du hast jetzt schon Digital Services Act angesprochen, das war jetzt einer der wesentlichen Regulierungen seitens der EU, die in den letzten Jahren gekommen ist, gleichzeitig mit dem Digital Markets Act. Aber auch da ist die Tendenz schon eher so, wir müssen im Internet die Wertlücken schließen. Also da ist von Wertlücke die Rede.
Was sollen Wertlücken sein?
Dass Künstlerinnen und Künstler, die im Internet irgendwas herstellen, nicht angemessen vergütet werden. Okay. Und natürlich müssen wir aus allen Dingen im Internet unbedingt etwas Kommerzielles machen. Das ist schon wieder dieser Anreizgedanke, der dahinter auch steckt. Und trotzdem führt es zum Teil dazu, dass die Big Tech so ein bisschen eingehegt werden oder die Reichweite. Und vielleicht haben viele jetzt mitgekriegt, dass ab März, glaube ich, war es, wenn man bei der Google-Suchmaschine zum Beispiel am Handy Orte eingibt, dass man nicht mehr direkt auf Google Maps kommt und nicht mehr da draufklicken kann. Und das ist jetzt eine Manifestation, das ist eine Auswirkung, die jetzt aus diesen Regulierungen der EU hervorgegangen ist, um die Marktmacht der Big Tech so ein bisschen einzugrenzen. Und bei mir führt das zum Beispiel jetzt einfach praktisch dazu, dass man nicht mehr gut in fremden Städten sich navigieren kann, muss man immer direkt in Google Maps dann gehen. Und ich finde es total unpraktisch. Also das ist halt wieder dieses, man ist verwöhnt und man hat sich an Dienstleistungen gewöhnt und dann muss man sich irgendwie wieder umgewöhnen und das ist wieder nervig. Und es ist immer ein zweischneidiges Schwert und es wäre einfach viel einfacher, so gerade auch bei den Social Media. Ich bin seit vielen Jahren auf Twitter sehr aktiv. Es nervt mich total, dass da ein Elon Musk sitzt und dass das so ein Vogel gehört.
Ich dachte, Elon Musk ist ein Vogel, stimmt natürlich auch.
Genau. Und es wäre so toll, wenn es einfach öffentliche Infrastruktur wäre, weil ich finde es als Debattenraum total wichtig. Ist auch oft Quatsch, was da debattiert wird. Aber das ist ein Raum, wo normale User, sage ich mal, unbekannte User auch in Kontakt kommen können mit öffentlichen Personen, mit PolitikerInnen, mit KünstlerInnen und so weiter. Und diese Art von Forum finde ich an sich total wichtig und ich finde es eigentlich eine öffentliche.
Das heißt, eine Infrastruktur, wo man sagt, also Bildung darf nicht privatisiert werden, Energieversorgung darf nicht privatisiert werden, Gesundheitswesen, was zum Teil alles passiert, darf nicht privatisiert werden. Das ist staatliche Aufgabe und das, was du jetzt beschreibst, Plattformen, dürfen keine Barrieren haben, die müssen frei sein. Ja. Das sollte eigentlich eine staatliche Aufgabe sein, mit Steuergeldern finanziert. Der Schritt über die Universitäten ist ja da. Jetzt müsste es im Grunde bloß noch, oder es müsste dann, ja, wie du sagst, ein frei verfügbares Internet geben und auch diese Plattform, dass das zur Daseinsvorsorge mitgehören sollte. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, aber bitte nicht staatlich. Das fände ich, glaube ich, auch gefährlich. Im Sinne von
wie dann? Öffentlich-rechtlich, aha.
Es gibt ja einen
Stimmt, der öffentlich-rechtlich ist ja auch nicht staatlich, weil es ist staatsunabhängig.
Wir wissen warum.
Ah ja, klar, da war die Sache.
Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also ich möchte zum Beispiel nicht, dass der ungarische Staat oder so seine eigenen Social-Media-Plattformen aufbaut und das dann an alle...
Verstehe.
Ja.
Naja. Ne? Jetzt nochmal abschließend zu dieser individuellen Verantwortung. Das Schlimmste ist ja der Fußabdruck. Ich kann durch meinen Konsum, ich nenne das immer Konsummoralismus, Konsummoralisieren, wenn du dich nur vernünftig verhältst, dann können wir auch erstens die Welt retten und zweitens die ganzen Probleme lösen. Kann das auch als Nebelkerze, als Abschieben von Verantwortung gesehen werden, wenn man auf den individuellen Konsum pocht?
Ja, es ist auch eine rhetorische Frage.
Tut mir schon die zweite, sorry.
Ich bin da ein bisschen weniger pessimistisch, weil ich schon finde, dass es eine individuelle Verantwortung gibt und dass man die auch nicht kleinreden darf, aber viele sind sich dessen nicht bewusst und es gibt nicht genug Aufklärung, was man alles machen kann. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, NFTs kaufen und an Bitcoin-Technologie, also generell Blockchain-Technologien teilnehmen, ist energietechnisch, ressourcentechnisch einfach kompletter Müll und das sollte man nicht machen. Man sollte auch wissen, warum man das nicht macht. Und auch die Nutzung von ChatGPT ist unheimlich ressourcenintensiv, wasserintensiv, braucht viele Rechenpower, die GPUs, also die Recheneinheiten, wo das ausgerechnet wird, die brauchen viele Ressourcen und man sollte sich wirklich überlegen, was man da jetzt unbedingt notwendigerweise mit macht. Ja, also ich finde schon, dass individueller Konsum auch eine Verantwortung hat.
Aber lenkt das nicht ab von den strukturellen Problemen? Weil
kann man nicht beides kritisieren?
Ja, okay. Ja.
Ich sag mal, die Macht der Konsumenten ist sehr eingeschränkt.
Ja.
Aber zum Beispiel im Gaming-Bereich, und das ist ja, wie viele wissen, die finanzstärkste Kulturindustrie im Internet, noch vor Pornografie.
Nein.
Wissen viele nicht. In der Gaming-Industrie ist es zum Teil so, dass die Gamer, wenn neue Spiele erscheinen, wirklich die Schnauze voll haben, wenn das zu total hohen astronomischen Preisen verkauft wird, damit die das spielen können. Oder wenn sie auch schon viel Geld reingesteckt haben, dass dann nochmal eine Version herauskommt, die nochmal mehr Geld kostet. Und die boykottieren das zum Teil. Und dann müssen die Unternehmen da richtig leiden und gehen da unter. Also auch Konsumentenmacht, das kommt drauf an, wo. Ich würde sagen, im Big-Tech-Bereich, im Social-Media-Plattform-Bereich ist es sehr eingeschränkt. Aber es ist schon möglich, auch was zu machen.
Es ist schon möglich, was zu machen. Wir könnten jetzt ewig weiter plaudern, aber die Zeit ist um. Wir wollten ja noch ein Abschlussstück von, also ein ernst gemeintes Atomic Bond-Stück spielen. Marlene, ich würde mir wünschen, dass du wiederkommst, weil bei mir sind jetzt so viele Sachen noch aufgeploppt, wo ich denke, das würde ich gern nochmal auseinandernehmen. Vielleicht, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist, würdest du wiederkommen?
Sehr gern.
Schön.
Die Stunde ging sehr schnell vorbei.
Ja, Marlene van den Ecker mit ihrer Band Anomic Bond. Wer Kontakt aufnehmen will, kann das über die Uni Jena tun. Aber bitte nicht stören, weil du musst deine Arbeit
schreiben.
Du musst schreiben. Viel Freude.
Also, und Lieder komponieren.
Das heißt, während du schreibst, werden noch Lieder entstehen. Wie vielleicht dieses Gleaming. Marlene van den Ecker, herzlichen Dank, dass du da warst. Und
dir einen wundervollen Tag.
Tschüss.
Tschüss.